Liebe Brüder und Schwestern, der Lobgesang vor dem Thron Gottes in Offenbarung 5. Nun, ich habe jetzt mal keine Verse angegeben, weil er sich gar nicht genau eingrenzen lässt. Wer das Kapitel 5 kennt, der weiß, dass sich dieser Lobgesang aus drei einzelnen Lobgesängen zusammenstellt. Und ich möchte, damit wir überhaupt hineinkommen in diesen himmlischen Thronsaal, wo sich das alles abspielt, auch den Zusammenhang uns noch einmal vorlesen. Beginnend ab Vers 8. Und als das Lamm das Buch nahm, besser gesagt die Schriftrolle, und Lamm kann man übrigens auch mit Widder übersetzen, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Sie, das sind die 24 Ältesten. Und dieses Lied lautete: Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her und ihre Zahl war viel tausendmal tausend. Die sprachen mit großer Stimme: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig, zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Gestalten sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Ein Gesang im Himmel, ein Gruß vom Himmel erreicht uns hier. Vor dem Thron Gottes wird also gesungen. Und hier singen 24 Älteste, Priesterälteste. Und sie singen ein neues Lied, also ein Lied, was man auch im Himmel noch nie gehört hat. Und wir kennen andere himmlische Lieder in der Johannesoffenbarung. Da singen in Offenbarung 14 die 144.000 auch ein neues Lied. Vielleicht ist es sogar dieses neue Lied. Und in Offenbarung 15 singen die Überwinder am gläsernen Meer das Lied des Mose. 5. Mose 32, wir kennen das. Und sie singen das Lied des Lammes. Und diese Tatsache, dass also im Himmel gesungen wird, dass es eine Musik gibt im Himmel, die sollte uns jetzt als erstes schon mal aufmerken lassen. Die Musik und der Gesang, könnte man wohl sagen, das ist die hohe Schule des Sprechens, die hohe Schule der Sprache und das Höchste, wozu ein Mensch eigentlich in der Artikulation seiner Seele fähig ist. Und die Tatsache, dass im Himmel gesungen wird, hat für mich eine urbildliche Bedeutung. Eine urbildliche Bedeutung insofern, dass Musik anscheinend zunächst einmal eine himmlische Angelegenheit ist. Wir denken im Himmel wird anscheinend auch gesungen, weil wir von uns aus die Dinge sehen und beurteilen. Aber vielleicht sollten wir andersrum denken und sagen, auch auf der Erde wird gesungen, denn im Himmel wird gesungen. Auf der Erde mehr schlecht als recht, weil man so manches Gekrächze sich dann anhört, auch das eigene. Aber ich muss doch sagen, es gibt auch auf der Erde Melodien, von denen man unmittelbar spürt, dass sie im Himmel geboren sind. Ich weiß nicht, ob das jemand nachempfinden kann, aber mir geht es so, wenn ich gregorianische Choräle höre oder bestimmte Bach-Konzerte oder Schütz-Vertonungen der Psalmen oder wenn ich Mozart-Arien höre, bestimmte Mozart-Arien aus Don Giovanni oder wo auch immer her, die sind für mich unmittelbarer Gruß des Himmels. Da bin ich der Überzeugung, dass diese begnadeten Musiker, so würde ich es mal sagen, einfach nur gehört haben, was sie da aus dem Himmel vernommen haben. Manche würden vielleicht noch Beethoven-Sonaten, besonders die späten, hinzufügen und manche natürlich noch ganz andere. Also, Händel muss man ja auch noch hinzufügen. Also, da ist wahrscheinlich jetzt der Eingebung, der Fantasie und dem Geschmack keine Grenzen gesetzt. Ich möchte nur das unterstreichen, dass Musik himmlischen Ursprungs ist. Und so erklärt sich wahrscheinlich auch ihre therapeutische Bedeutung. Musik kann die Seele lösen, kann Knoten aufmachen, kann einfach durch diese Erfahrung, dass da vom Himmel ein Gruß ertönt, Menschen gesund machen. Neuerdings hat man ja auch herausgefunden, dass man Fische und Pflanzen mit Musik erfreuen kann. Ist mir nach wie vor eine etwas schleierhafte Sache, aber jetzt vor ein paar Tagen stand ein langer Artikel in der Frankfurter Allgemeinen, dass ein deutscher Weinbauer seine Weinberge mit Musik beschallt und dass die Trauben dann anscheinend kräftiger wachsen und süßer werden. No, ich will das einfach mal so in den Raum stellen. Es sind jedenfalls interessante Beobachtungen. Wichtig für uns ist, dass die Musik himmlischen Ursprungs ist. Und dass wir hier gewürdigt werden durch die Johannes-Offenbarung, hinzuhören, was im Himmel gesungen wird. Schon diese Tatsache ist ja eigentlich umwerfend. Dass man nicht nur mitgeteilt bekommt, was Gott will und was Gott tut, sondern dass man hineingenommen wird in den himmlischen Thronsaal. Nun, ich möchte nun ein Stück an Offenbarung 5 heranführen. Der Johannes befindet sich ja, das wissen wir, im Tag des Herrn. So steht es im ersten Kapitel. Manche meinen ja immer noch, das sei der Sonntag, aber Tag des Herrn, Herrentag, das ist ein festgeprägter Begriff im Alten Testament. Das sind die ganzen endgeschichtlichen Ereignisse, die mit der Wiederkunft Jesu zusammenhängen. Und in diesen Zusammenhängen befindet sich Johannes. Also er ist außerhalb der normalen Raum- und Zeitverhältnisse. Er ist in der vierten Dimension drin. Und in Offenbarung 4, gleich am Anfang, wird er sogar aufgefordert von einer himmlischen Stimme, nun steig empor und tritt ein in diesen Thronsaal. Das ist ja außergewöhnlich. Das hat so noch niemals vor ihm ein Mensch gehört, dass er aufgefordert wurde, in den Thronsaal Gottes einzutreten. Das ist die erste große Himmelsszene, die Johannes erlebt, wenn man die Johannes-Offenbarung so an sich vorüberziehen lässt. Und er darf die Herrlichkeit Gottes schauen, was nicht mal Mose vergönnt war. Aber er ist nicht in der Lage, diese Herrlichkeit Gottes adäquat zu vermitteln. Er gebraucht Bilder. Bilder natürlich der größten Schönheit. Bilder geschmückt, ja, mit den edelsten Begriffen, die der menschlichen Sprache zur Verfügung stehen. Und er schaut nicht nur die Herrlichkeit Gottes, er schaut den ganzen Thronsaal. Wir waren vor einigen Wochen in Wien und konnten dort in Schönbrunn die Säle bewundern, aber das ist bestimmt nur ein ganz, ganz schwacher Abglanz der himmlischen Thronsäle. Ja, und hier entdeckt der Johannes nun die Thronengel, die um den Thron Gottes herumstehen. Oder herumfahren, könnte man geradezu sagen, nach Hesekiel, der diese Thronengel auch geschaut hat, sind die immer in Bewegung. Er sieht 24 Throne um den Thron Gottes aufgestellt und auf diesen 24 Thronen sitzen dann 24 Älteste. Und dann sieht er noch weiter und dann sieht er Tausende und Abertausende von Thronsaalengeln, die dort auch leben, existieren, Gott die Ehre geben, bestimmte Aufgaben zu verrichten haben. Engel sind ja Dienstboten des lebendigen Gottes. Also eine ganz unbeschreibliche Szene, die er da schauen darf. Aber die Blicke konzentrieren sich sofort auf die rechte Hand Gottes und in der rechten Hand Gottes sieht er eine Buchrolle, eine Schriftrolle. Und er guckt genauer hin und er sieht, dass sie siebenfach versiegelt ist. Aber jetzt beginnt erst das eigentliche Himmelsdrama. Diese Schriftrolle in der Hand, in der rechten Hand Gottes, wir werden dann gleich noch hören, was die rechte Hand für eine Bedeutung hat. Diese Schriftrolle, die muss geöffnet werden. Die muss unbedingt geöffnet werden, damit Gott zum Ziel kommt mit all dem, was er sich vorgenommen hat für diese Welt. Und solange die noch geschlossen ist, stockt sozusagen die Heilsgeschichte Gottes. Und wir wissen aus dem Buch Daniel, Buch Daniel ist natürlich hier ganz wichtig, eigentlich das Schlüsselbuch zum Verständnis auch dieser Szene. Aus dem Buch Daniel, aus Daniel 7 wissen wir, was Gott hier im Thronsaal beabsichtigt und was das für eine Schriftrolle sein muss. Gott hat sich nämlich zum Gericht niedergesetzt. Und wir wissen aus dem Buch Daniel, auch aus dem 7. Kapitel, dass nach den Gerichtsakten, die jetzt anstehen, dann dem Volk der Heiligen des Höchsten, so drückt es der Daniel aus, im Auftrag des Höchsten die Herrschaft über die Menschheit übergeben werden wird. Das wissen wir alles aus Daniel 7. Und nun beginnt die Dramatik, weil zunächst niemand gefunden wird, der nun diese Schriftrolle öffnen darf, der würdig genug ist, sie zu entsiegeln. Und zum ersten und zum einzigen Mal steht in der Johannes-Offenbarung, dass Johannes jetzt sehr herzergreifend zu weinen beginnt. Und er hat noch nicht ausgeweint, schon kommt einer dieser 24 Ältesten auf ihn zu und sagt, weine nicht. Denn es ist jemand gefunden. Es ist jemand gefunden, der würdig ist, diese Schriftrolle zu öffnen. Und es wird dann so ausgedrückt, dass es der Löwe aus dem Stamm Judas sei, weil er überwunden hat. Und der Älteste hat noch gar nicht ausgeredet, schon sieht Johannes Christus. Christus in Gestalt eines Lammes oder besser gesagt eines Widders, mit 7 Hörnern ausgestattet und mit 7 Augen, welche dann sofort beschrieben werden als 7 Geister Gottes. Und wir sehen natürlich, dass Christus hier schon Gerichtsattribute trägt, denn die Hörner sind ja immer ein Symbol der Macht und der Herrschaft. Und die Geister Gottes, die 7 Geister, das sind die 7 Strafengel, die sich nun rüsten, die Gerichte zu vollziehen, auf dem Befehl Christi. Und dieser Christus nimmt nun die Schriftrolle entgegen. Und es entsteht im Thronsaal eine große Bewegung. Die 4 Thronengel und die 24 Ältesten, die fallen plötzlich nieder, werfen sich vor Christus nieder, und diese 24 Ältesten beginnen ein neues Lied zu singen. Und sie halten Harfen, sodass man sich das so vorstellen kann, dass sie ihr Lied mit Harfe, mit Harfenmusik begleiten, und in der anderen Hand halten sie die Gebete der Heiligen, und die Heiligen, das sind die Märtyrer im Zusammenhang der Johannesoffenbarung, die um ihres Glaubens willen umkommen und die dann beten und sich ein Ende herbeisehnen, dass endlich Gott eingreifen möge. Und diese Gebete, die werden sozusagen jetzt freigelassen und sie dringen an das Ohr Gottes und seines Lammes. Bleiben wir noch mal kurz bei dieser Schriftrolle. Was ist das für eine Schriftrolle? Ich bin ja nun seit 20 Jahren dabei, die Johannesoffenbarung immer wieder neu zu studieren und zu traktieren und zu durchbeten und zu durchforschen. Mir fallen immer wieder neue Aspekte auf. Also, dass die Schriftrolle in der rechten Hand Gottes sich befindet, das ist doch eine Aussage. Denn in der rechten Hand Gottes, da ist die Herrschaft Gottes, die Macht Gottes. Und wenn Gott eine Schriftrolle, die er in der rechten Hand trägt, jemanden aushändigt, dann überträgt er eine Macht, dann überträgt er eine Herrschaft. Das ist eigentlich einsichtig. Und genau das drückt Daniel schon aus in Kapitel 7, Vers 14, wenn es dort heißt, der gab ihm Macht, Ehre und Herrschaft. Also Gott gab dem, der da wie ein Menschensohn aussieht, so beschreibt ja Daniel 7, Christus, der gab ihm Macht, Ehre und Herrschaft, dass ihm alle Völker und Menschen aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und seine Herrschaft hat kein Ende. Ganz zweifellos ist das die große Machtübertragung. Ja, die Installationsurkunde Christi. Und viele Bibelstellen sprechen dafür. Psalm 2, Vers 6, wo es heißt, ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Das ist die Urkunde, die der Vater seinem Sohn jetzt zueignet. Hebräer 1, Vers 2 fällt mir ein, wo es heißt, dass der Vater seinen Sohn zum Erben über alles eingesetzt hat. Man könnte auch sagen, das ist der Erbschein, der jetzt hier ausgehändigt wird. Man könnte auch an 1. Korinther 15, Vers 25 denken, wo Paulus sagt, dass dieser Christus herrschen muss, bis Gott ihm alle Feinde unter die Füße legt. Und um herrschen zu können, muss man eben erstmal die Herrschaftsbevollmächtigung bekommen haben. Und die steht auf dieser Schriftrolle. Vers 26 heißt es ja dann in 1. Korinther 15, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Und schließlich noch Psalm 8, Vers 7. Alles hat er unter seine Füße getan. Wir haben also hier die Installationsurkunde, mit der Gott Christus zum Herrscher, zum König über alles erhebt und einsetzt. Das steht auf dieser Schriftrolle. Aber diese Schriftrolle ist versiegelt. Das kann noch gar keiner wissen, was da drin steht. Und Johannes sieht 7 schwere Siegel, die erstmal geöffnet werden müssen. Sie müssen aufgebrochen werden und wir wissen aus der Johannes-Offenbarung, dass jede Siegelöffnung einen Teil dieser endgeschichtlichen Geschehnisse, Strafgerichte Gottes, auslöst. Strafgerichte über das abgefallene Volk Israel, Strafgerichte über die Völkerheere, die da sich anschicken, Christus zu bekämpfen, Strafgerichte über den falschen Messias, den wir Antichristus nennen, und seinen falschen Propheten, und schließlich dann natürlich das allerletzte Gericht, das Gericht über alle Gottlosigkeit und Boshaftigkeit der Menschen und Völker, über alle, die nicht in Christus und durch Christus erlöst sind. Diese Siegel müssen also erstmal alle aufgebrochen werden. Diese Gerichte müssen also alle erst einmal vollzogen werden. Und dann kann sich die Rolle öffnen. Und dann ist es eine Urkunde. Und da steht dann drin, ja, für meinen geliebten Sohn. Hiermit setze ich dich ein. Zum König, zum Herrscher, über die gesamte Welt, über die gesamte Kreatur, über die gesamte Schöpfung, über den gesamten Himmel, über die gesamte Erde und über alles, was unter der Erde ist. Also nachdem alle Siegel aufgebrochen sind, öffnet Christus die Schriftrolle und dann ist er der unbeschränkte Herrscher. Und dann gibt es eigentlich nur noch einen, der ihm widersteht, oder zu widerstehen versucht, und das ist der Teufel, der noch 1000 Jahre da im Gefängnis sitzt und der noch einmal dann nach den 1000 Jahren kurz freigelassen wird, aber doch nur, um seine ganze Dämonie noch einmal zu dokumentieren und um dann vernichtet zu werden. Das ist also das Geheimnis der Schriftrolle, so wie ich es nun hier erläutern möchte. Ja, und dieser bewegende Augenblick ist nun der Auslöser für den Lobgesang. Dass nun endlich jemand gefunden ist, der die Herrschaft über den Satan und über alles Wiedergöttliche aufzurichten imstande ist. Und weil das so ein bewegender Augenblick ist, auf den anscheinend der ganze Himmel gewartet hat, unruhig gewartet hat, wird nun dieser Augenblick besonders geschildert. Und der ist ja nun auch erhebend, denn die 4 Thronengel, die also den Thron Gottes tragen und Gottes Heiligkeit sozusagen verbürgen und gewährleisten, denn sie haben überall Augen, sie nehmen alles zur Kenntnis, was unheilig ist. Diese 4 Thronengel und die 24 Ältesten, die anscheinend das Priestertum Israels abbilden im Himmel. Und unzählige Thronsaalengel fangen jetzt an zu huldigen. Jetzt kommt ein großer Huldigungsakt. Sie alle jubilieren, dass die erste Schöpfung zu ihrem Ziel kommt und eine Neuschöpfung jetzt am Horizont möglich wird. Dass Satan und die von Satan verführten Engel nun endgültig entmachtet werden, entthront werden und vernichtet werden. Dass alle antichristlichen Mächte und Gewalten aus ihrer Regie, die sie immer noch bis heute zu führen versuchen, über diese Welt, über diese arme Menschheit, dass alle diese Mächte und Gewalten endlich entthront werden und dass der Sohn Gottes sein Zepter über Himmel und Erde und alle Kreatur in die Hand nimmt. Und ich glaube, dass jeder, der nur ein kleines Fünklein Leiden kennt an der Not dieser Welt und an der Verführbarkeit der Menschen und am Elend des Todes und an dem vorübergehenden Triumph Satans, dass jeder, der da nur ein Stückchen Leiden kennt über die Verhältnisse, die in dieser Welt herrschen, doch mit einstimmen kann in diesen Lobgesang. Dass es vorübergeht. Dass die Welt nicht so bleiben muss, wie sie ist. Und dass neue Verhältnisse kommen. Neue Verhältnisse, die Christus emporführen wird und dann auch von Ewigkeit zu Ewigkeit gewährleisten wird. Also da muss man schon sehr hartgesotten sein, um bei diesem Lobgesang nicht einstimmen zu wollen und einstimmen zu können. Nun komme ich zum Lobgesang im Einzelnen. Ja, eigentlich müsste ich sagen, es handelt sich um drei Lobgesänge. Lobgesang der 24 Ältesten, Lobgesang zahlreicher, unzähliger Thronsaalengel und Lobgesang der gesamten Kreatur. Drei Lobgesänge in einem. Gewaltig, was der Johannes da geschaut hat. Ja, wir wollen uns jetzt diesen drei Teilgesängen einmal näher zuwenden und betrachten zunächst den Lobgesang der 24 Ältesten. Ja, wer sind denn eigentlich diese 24 Ältesten? David hatte ja 24 Priesterordnungen eingesetzt für den Dienst in Gottes Heiligtum. Das wissen wir aus 1. Chronik 24. Diese 24 Ordnungen waren durch das Los bestimmt worden und offensichtlich hatte in diesem ganzen Losverfahren dann Gott die Regie geführt, sodass alle diese 24 Ordnungen bestimmt wurden und nun wahrscheinlich das Vorbild geworden sind für diese 24 himmlischen Ältesten. Oder besser gesagt, diese 24 Ältesten im Himmel, die da vor dem Thron Gottes residieren, sind das Urbild dieser 24 Ordnungen Davids. Also 24 Älteste vor dem Thron Gottes. Was hat das zu bedeuten? Ja, wir müssen uns natürlich hier erinnern an die ursprüngliche Verheißung, an die ursprüngliche Indienstnahme Israels. So wie wir das aus der Abrahamsverheißung und aus der Sinai-Verheißung kennen, besonders aus der Sinai-Verheißung, dass Gott sich aus diesem Volk ein Priester, ein Königsvolk, ein heiliges Volk machen will und dass er mit diesem Priester- und Königsvolk dann ein Segensvolk für die Menschheit herausbilden will. Das hat sich Gott vorgenommen. Das ist das Zentrum der Auserwählung dieses Volkes. Ursprung und Ziel zugleich. Ja, Gott will die ganze Welt, die ganze Menschheit durch dieses eine Volk segnen. Deswegen also die Berufung zum Priestertum. Was heißt Priestertum? Priestertum ist die Einsetzung eines Standes, der Brückenbauer sein soll zwischen dieser Welt, dieser zeitlichen Welt und der ewigen Welt Gottes.
Pontifex nennt sich der Papst, das heißt Brückenbauer. Und wir können durchaus diesen Grundgedanken nachvollziehen und auch bestärken. Wir sind, wenn man 1. Petrus 2, Vers 9 zugrunde legt, wir sind als Christenmenschen alle zu einem solchen priesterlichen Dienst gerufen. Der die Not der Welt vor den Altar Gottes trägt und den Segen Gottes für die Welt herabfleht. Das ist Priestertum, das ist Priesteramt. Und auf der neuen Erde ist also Israel bestimmt, den Segen Gottes an die Menschheit weiter zu vermitteln. Wir sollten uns noch einmal kurz erinnern an die unterschiedlichen Bedeutungen oder besser gesagt an die unterschiedlichen Bedingungen, mit denen Gott diese zwei Grundverheißungen versehen hat. Die Abrahamsverheißung wird bedingungslos gegeben. Israel soll ein Segen sein für die Welt. Und davon profitieren wir schon, die Bibel, Christus ist diesem Volk geschenkt worden. Das Wort Gottes ist uns durch Menschen aus diesem Volk vermittelt worden. Und wir wissen, was Paulus in Römer 9 an besonderen Segnungen aufzählt, die Gott gerade diesem Volk hat zuteil werden lassen, damit es eben ein solches Priester- und Königsvolk werden kann. Also diese Abrahamsverheißung ist bedingungslos gegeben worden und wir alle profitieren schon davon. Die Sinai-Verheißung ist an die Bedingung des Gehorsams geknüpft. Also das eigentliche Priester- und Königsvolk wird Israel dann, wenn es ein gehorsames Herz bekommt. Soweit sind wir noch nicht, aber das heißt ja nicht, dass das niemals eintreten wird. Wir wissen aus vielen prophetischen Stellen der Heiligen Schrift, dass wenn Christus wiederkommt, Israel ein solches gehorsames Herz empfangen wird und dann in diese ursprüngliche Grundverheißung, ein Priester- und Königsvolk für die Menschen zu sein, endgültig eingesetzt wird. Also, das muss man alles wissen, wenn man diese 24 Priester hier um den Thron Gottes versammelt sieht. Sie bilden dieses Priestervolk, dieses künftige Priestervolk Israel ab. Und nun erweisen sie Christus ihre Huldigung, indem sie ihn für würdig erklären, diese Schriftrolle zu nehmen und die Siegel zu öffnen. Und damit erkennen sie ihn als Herrscher Israels an. Ja, sie erkennen, dass er Inbegriff dieser uralten Verheißung ist. Und dass nur durch ihn Israel in den vollen Genuss und in den vollen Stand dieser Verheißung kommen wird. Und sie sehen die Christustat von Golgatha vor sich, sie erkennen sie als das große und ewige priesterliche Selbstopfer Christi. Und sie wissen, dass dieses Selbstopfer ihn berechtigt, nun auch über Israel zu herrschen. Denn mit diesem Selbstopfer hat Christus die ganze Menschheit, also eben auch Israel, freigekauft aus der Hand Satans. Und Israel ist damit in die Lage versetzt, den Priesterdienst, zu dem es berufen ist, überhaupt ausüben zu können. Denn Priester müssen ja zuallererst selber entsühnt und geheiligt sein, bevor sie einen priesterlichen Dienst für andere ausüben können. Also wir sehen, dass diese 24 Ältesten, natürlicherweise, erklärlicherweise, an dieser großen Verheißung das Hauptinteresse haben, dass nun Priester ausgewählt, Priester eingesetzt werden durch diesen Christus, der sie erkauft hat aus allen Völkern. Es handelt sich, meine ich hier ganz bestimmt, nicht um Menschen aus allen Nationen, sondern es sind jüdische Menschen, die aus allen Nationen heraus gesammelt werden und zu Priestern gemacht werden. Ja, nun wollen wir uns noch einmal besonders mit einem ganz bestimmten Hymnus beschäftigen, der, wie ich meine, diesen drei Lobgesängen zugrunde legt. Ich meine den großen Christushymnus aus dem Philipperbrief im 2. Kapitel. Und wenn wir diesen Christushymnus uns einmal näher ansehen, dann werden wir sehen, dass alle drei Lobgesänge auf bestimmten Grundaussagen dieses Hymnus beruhen. Und der Lobgesang der 24 Ältesten nimmt Bezug auf den Vers 8, Philipper 2, Vers 8. Er erniedrigte sich selbst und er ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Genau das ist das Thema dieses Lobgesangs. Die Christustat, die Golgatha-Tat, die Voraussetzung für den Priesterdienst Israels an der Menschheit. So, nun gehen wir zum zweiten Lobgesang über. Der zweite Lobgesang wird von den Thronsaalengeln angestimmt. Ja, wir müssen uns den Thronsaal Gottes vorstellen, hier in diesem Moment, gefüllt von lauter Engeln, von guten Engeln, um es einmal so zu sagen, nicht von denen, die Satan dann herunterzieht auf die Erde, beziehungsweise die dann auf die Erde heruntergeworfen werden, sondern von Engeln, die bereit sind und die willens sind, Christus als den Allerhöchsten anzunehmen, anzuerkennen und zu preisen. Und hier erfüllt sich Philipper 2, Vers 9. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Über alle Engel, über alle Mächte, über alle Gewalten, die es da in der unsichtbaren Welt des Himmels gibt. Das erkennen diese Engel und das erkennen diese Engel an, und was sie nun ausdrücken, ist hochbedeutsam. Dieser Christus ist würdig. Er ist würdig zu nehmen Kraft, Reichtum, Weisheit, Stärke, Ehre, Preis und Lob. Sieben Attribute, die sieben, ja, ein ganz deutlicher Hinweis auf die Vollkommenheit Gottes, auf das vollkommene Handeln Gottes. Und hier natürlich im Blick auf Christus. Diese Attribute sind sämtlich Königsattribute. Das sind Attribute, die der Vater dem Sohn zueignet, überträgt. All das empfängt Christus von Gott. Und wenn er diese Schriftrolle öffnet und wenn er sie entsiegelt hat, sodass sie dann aufzurollen ist, dann wird er genau das auf dieser Schriftrolle wiederfinden, dass er eingesetzt ist zum König aller Könige und dass er ausgestattet ist mit göttlicher Kraft, mit göttlichem Reichtum, göttlicher Weisheit, göttlicher Stärke, göttlicher Ehre und einem Preis und Lob, den ihm dann die ganze Kreatur erweisen soll und erweisen wird. Ja, man könnte sagen, die Engel sind hier in einem prophetischen Amt. Sie sprechen Christus das zu, was er dann endgültig und umfassend und absolut empfangen wird. Die Königswürde aus der Hand Gottes, mit all dem, was dazugehört. Denn er ist das geschlachtete Lamm. Und Gott übergibt und überträgt ihm deswegen alles, was er für seinen unumschränkten Herrscherdienst braucht. Ja, die Thronsaalengel zeigen uns den Weg. Und wer die Johannes-Offenbarung etwas kennt und dann den Lauf der Entsiegelungen verfolgt, wie sie dann letztlich in die letzten Gerichte hineinführen, der weiß, dass all das ein notwendiges Geschehen, eine notwendige Vorgeschichte zu der eigentlichen Geschichte, zu dem eigentlichen Höhepunkt, zu dem eigentlichen Geschehen darstellt, das dann eintritt, wenn Christus wiederkommt. Das sagen alle, also die Engel, und damit geben sie die Marschroute durch die ganze Johannes-Offenbarung an. So, und damit sind wir jetzt beim dritten Lobgesang. Das ist mindestens ein so gewaltiger, wenn nicht der gewaltigste Lobgesang überhaupt, von dem die ganze Johannes-Offenbarung erzählt. Der Lobgesang der ganzen Kreatur. Kreatur, das ist also die belebte Kreatur. Ich denke nicht, dass hier an die Gesamtschöpfung gedacht ist, sondern hier handelt es sich um Lebewesen, die in welcher Form auch immer, aber doch deutlich und für Gott hörbar, für Christus hörbar, Lob und Preis artikulieren können. Die ganze Kreatur, so schaut es der Johannes her, stimmt ein in einen Lobgesang auf Christus und würdigt ihn und preist ihn für seine nun unumschränkte Herrschaft über die gesamte sichtbare und unsichtbare Welt. Ja, und auch hier erfüllt sich eine Verheißung aus dem Christushymnus aus Philipper 2, nämlich Vers 10 und 11, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also, hier haben wir die gesamte Kreatur, einschließlich der Meereskreatur, der Fische. Die gesamte Kreatur erkennt Christus als König an. Also, die Vögel im Himmel, das Gewürm unter der Erde, alle Tiere, die in irgendeiner Weise sich bewegen können auf der Erde, und die Fische, all das stimmt in diesen Lobgesang ein. Ja, wer das Alte Testament, die Psalmen kennt, der hat da und dort auch schon etwas Ähnliches vernommen, dass die gesamte Schöpfung ja angelegt ist, gewillt ist, Gott zu preisen und Gott zu ehren. Natürlich in einer ihr spezifischen Sprache, die wir nicht so ohne weiteres verstehen können. Paulus hat ja in Römer 8 das Seufzen der Kreatur gehört. Aber es gibt, und dieser Lobgesang macht es ja ganz deutlich, es gibt auch einen Lobgesang der Kreatur, in einer ganz vielfältigen Art und Weise, in einem vielstimmigen Konzert. Alle erweisen ihre Reverenz diesem Christus. Ein gewaltiges Geschehen. Wir können uns das gewaltiger überhaupt nicht vorstellen. So vereinigt sich also in Gestalt der 24 Ältesten das erneuerte Israel, dann in Gestalt der Thronsaalengel die Welt, der Mächte und Gewalten in den unsichtbaren Lebens- und Existenzräumen der jenseitigen Welt und die gesamte Kreatur zu einem einzigen gewaltigen großen Lobpreis auf Christus, zu einer großen Huldigung für den König aller Könige, der nun seine Installationsurkunde aus Gottes Hand empfängt. Die vier Thronengel bekräftigen nun diesen dreifachen und doch einzigen und einzigartigen Lobgesang mit einem Amen, ja, womit sie wohl Gottes eigenes Wohlgefallen an diesem Lobgesang zum Ausdruck bringen. Und die 24 Ältesten fallen nun erneut nieder vor Christus. Denn unmittelbar nach diesem Geschehen im Thronsaal Gottes beginnt ja nun Christus mit den Entsiegelungen. Und die haben natürlich wiederum mit Israel zu tun. Deswegen nehmen sozusagen die 24 Ältesten nun die Regie in die Hand oder geben zumindest den Takt an für die weiteren Geschehnisse. Ja, ein gewaltiger Lobgesang hat sich da vor unseren Augen, ja, man könnte sagen vor unseren Ohren entfaltet. Und ich kann diese Ansprache nur mit einem Gebet beenden, das in diesen Lobgesang einzustimmen versucht und in das ich nun auch, liebe Brüder und Schwestern, Sie alle gerne mit hineinnehmen möchte. Herr Jesus Christus, du wirst die Königsherrschaft über die sichtbare und unsichtbare Welt von Ewigkeit zu Ewigkeit antreten. Und du hast deinen Knecht Johannes gewürdigt, dieses gewaltige Geschehen zu schauen, wo du im Thronsaal Gottes die Schriftrolle in Empfang nehmen wirst. Ja, deine Proklamation zum unbeschränkten Herrschertum. Wir beten dich an, zusammen mit den 24 Ältesten, den Thronsaalengeln und der gesamten Kreatur. Und wir bitten dich, ja, nimm uns hinein in diesen ewigen Lobgesang. Verändere unsere Leben, unser Leben so, dass es ein Lobgesang wird. Für dein Prophetenamt, für deinen prophetischen Dienst, für deinen priesterlichen Dienst und für dein unumschränktes Königtum. Amen.